Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Zwischen ganz normaler Bürokratie und ganz schön harten Geschichten, zwischen Anträgen und Tragödien. Das ist die Welt von Jugendämtern. Da gibt es auf der einen Seite Vaterschaftsanerkennung, Kinderbetreuungsanträge und sowas, aber eben auch Kinder, die Gewalt erleiden und Missbrauch, die aus Familien in Obhut genommen werden müssen und ähnliche Situationen. Viele wichtige Arbeit also für Jugendämter und die klagen immer wieder darüber, sie sind überlastet, sie haben für all das zu wenig Personal. Wie viele Fälle liegen da noch, von denen die Ämter gar nichts wissen? Das ist die Frage, die in einer aktuellen Studie steckt. Licht ins Dunkel, eine Studie im Auftrag von SOS Kinderdörfer und Transparency International. Sebastian Ulrich hat die gemacht, Professor am dänischen Aarhus, ehrenamtlich auch für Transparency International tätig. Und während er die gerade in Berlin vorstellt, hören wir uns an, was er uns kurz vorher erzählt hat. Ich habe ihm vor kurzem gefragt, was denn so das Kernergebnis dieser Studie ist.
Also das Ding ist, bisher wussten wir eigentlich so ziemlich gar nichts darüber, wie das eigentlich bei Jugendämtern aussieht. In der freien Wirtschaft ist das Thema ganz groß und schon lange bekannt, aber wie viele Meldungen gehen eigentlich bei Jugendämtern ein? Was passiert mit diesen Meldungen? Wie können solche Meldungen überhaupt abgegeben werden? Das war eben so eine zentrale Frage unserer Studie. Und was wir zum Beispiel sehen, ist, dass Jugendämter im Durchschnitt fast 300 Meldungen pro Jahr bekommen. Das sind über 12 Meldungen die Woche, von denen so eine von drei Meldungen auch im Bereich des sexuellen und sexualisierten Missbrauchs ist. Und quasi im Kernaussage unserer Studie ist, dass die Jugendämter teilweise sehr schlecht ausgestattet sind, was die Annahme von solchen Meldungen angeht. Das heißt, Sie als Laie und ich als Laie wüssten gar nicht, wie wir solche Meldungen beim Jugendamt abgeben können. Und zum Teil sehen wir auch extreme Qualitätsunterschiede, wie dann, wenn so eine Meldung eingegangen ist, überhaupt die Meldung bearbeitet wird.
Also, da ist ganz viel, was eben eigentlich auf einem guten Weg gemeldet werden müsste, scheitert aber eben das auf einem guten Weg zu melden. Sie haben jetzt hier gerade eben gesagt, das sind so viele und wir wussten gar nicht bisher. Ich finde es ein bisschen verblüffend, dass man das gar nicht wusste, denn mein erster Gedanke war schon, ohne die genauen Wege zu kennen, Jugendämter arbeiten doch immer schon grundsätzlich mit Informationen, die sie von anderen kriegen, oder? Ob das jetzt Nachbarn sind, ob das FreundInnen sind von Familien, ob es Kinderärzte, Praxen sind, irgendwoher kommen doch eigentlich immer die Informationen, oder?
Genau, das ist vollkommen richtig. Deswegen war das auch für uns verblüffend, auch wie unterschiedlich das in den einzelnen Jugendämtern gehandhabt wird. Also Sie haben vollkommen recht, ein Großteil der Meldungen geht wirklich aus dem ganzen Portfolio ein, vom privaten Bereich, anonyme Meldungen von der Polizei, von anderen Organisationen aus dem Kinder- und Jugendbereich, seien das Kitas, Schulen, aber auch von Kinderärzten und Kinderärztinnen haben wir Meldungen. Mhm. Und trotzdem sehen wir zum Beispiel, dass 44% der Jugendämter noch nicht mal eine klare Meldemöglichkeit auf ihren Internetseiten haben. Das heißt, ich als Laie weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt an das Jugendamt wenden kann. Und in noch weniger Fällen weiß ich überhaupt, mit welcher Art von Meldung ich mich an das Jugendamt melden kann.
Hm. Zu der Frage, wie man das verbessern könnte, kommen wir sicher auch noch. Aber kurz mal zur Größenordnung. Können Sie denn jetzt sagen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie viel sozusagen kommt gar nicht erst richtig bei den Jugendämtern an?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Dunkelfeld. Aber wenn wir sehen, aus anderen Bereichen wissen wir, dass wenn ich schon eine Meldung versuche abzugeben und in den ersten paar Minuten keine Informationen darüber bekomme, wie ich die Meldung abgeben kann, dann ist schon ein Großteil der Personen wieder abgesprungen. Und jetzt versuchen wir uns noch vorzustellen, dass ich mich durch 10 oder 20 verschiedene Seiten klicken muss oder dass ich Telefonnummern habe, die nicht erreichbar sind oder E-Mail-Adressen, bei denen Abwesenheitsnotizen kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon bei vielen Leuten sehr gering, dass sie überhaupt eine Meldung abgeben. Das heißt, wir geben einen Großteil der möglichen Meldungen, versagen wir einfach dadurch, dass Jugendämter an vielen Stellen oder viele Jugendämter nicht optimal aufgestellt sind, um Meldungen entgegenzunehmen.
Größenordnungsmäßig kann man sagen, die Jugendämter haben Kenntnis von so vielen Fällen und es ist noch mal so viel da. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das einzugrenzen oder gar nicht?
Das kann man tatsächlich kaum sagen, weil es eben Dunkelfeld ist. Und okay. Dunkelfeld bedeutet, dass wir nichts wirklich wissen. Wir können es aus den anderen Bereichen ungefähr schätzen. Also aus der Wirtschaftskriminalität gehen wir davon aus, dass die bekannten Fälle versus die Fälle, die tatsächlich vorhanden sind, in der Größenordnung von 5 bis 20 Mal so hoch sind. Und wenn wir jetzt wissen, dass Jugendämter im Jahr über 200.000 Fälle oder Verfahren auf Verdacht auf Kindeswohlgefährdung bearbeiten und ungefähr 62.000 davon mit dem Ergebnis Kindeswohlgefährdung rauskommt, dann können wir ungefähr hochrechnen, was hier vielleicht an Fällen einfach runterfällt.
Okay. Whistleblowing, Sie benutzen diesen Begriff, haben auch gesagt, das kennt man eher aus anderen Bereichen. In der Tat, man denkt da vielleicht auch, würde ich fast sagen, an viel Politisches, an Skandale, an Edward Snowden oder Ähnliches. Whistleblowing, ist das ein Begriff, den Sie jetzt dafür nutzen oder den auch Jugendämter versuchen zu implementieren? Weil mein Gefühl war, bei Whistleblowing verknüpft man doch häufig den Wunsch, auch als Whistleblowerin oder Whistleblower unentdeckt zu sein, weil man eben politische Verfolgung, Strafverfolgung, was auch immer befürchtet. Das ist doch in diesen Fällen eigentlich nicht so, oder?
Naja, schon. Stellen Sie sich vor, wie die Situation ist, gerade im privaten Bereich. Sie sind Nachbar oder Nachbarin aus dem Freundesbereich oder vielleicht sogar selbst Betroffene. Stellen Sie sich vor, Sie sind selbst ein Kind, das betroffen ist. Dann wollen Sie natürlich anonym bleiben. Das sehen wir auch, dass Jugendämter zu uns gesagt haben, dass ganz klar anonyme Meldungen auch sehr häufig tatsächlich auftauchen. Also das ist schon sehr wichtig. Das Wort Whistleblowing benutzen Jugendämter wenig. Das Problem ist so ein bisschen bei dem Meldeverhalten. Wenn wir über Meldungen reden, und das sagen uns auch die Jugendämter, es wird meist negativ konnotiert. Ja, das ist dann der Denunziant, das ist der Nachbar, der den anderen Nachbarn anschwärzt. Da kann doch keine ernsthafte Meldung bei rumkommen. Und deswegen ist wahrscheinlich so eine andere Wahrnehmung unglaublich wichtig, um auch Meldungen in der Bevölkerung zu fördern. Denn ohne solche Meldungen, ohne das wachsame Auge von Nachbarn, bleiben gerade Fälle von Kindeswohlgefährdung, von Missbrauch von Kindern einfach unentdeckt, weil es in so einem engen und verdeckten Rahmen passiert.
Also das heißt, da haben wir schon eine Sache, die wichtig ist auf dem Weg zur Lösung. Es muss sich ein bisschen in der Gesellschaft der Blick auf dieses Problem verändern, damit man eben vielleicht nicht erst denkt, man sei ein Denunziant, sondern erstmal überlegt, ob man vielleicht einem Kind helfen könnte. Was kann man denn auf den Wegen verbessern? Also brauchen wir da einfach einen organisierten, gemeinschaftlichen Weg, wo man sich melden kann?
Also Sie haben es schon vollkommen richtig gesagt. Sensibilisierung in der Gesellschaft, Aufklärungskampagnen im öffentlichen Raum sind ein ganz wichtiger Ansatz, um überhaupt Meldungen zu fördern. Dann bei den Jugendämtern, bei den Einrichtungen selbst brauchen wir gesetzliche oder andere Mindeststandards, um Einrichtung von Meldekanälen auf ein gewisses Mindestniveau zu bringen, um in der Folge dann auch die Bearbeitung von Meldungen auf ein gewisses Mindestniveau zu bringen. Hier brauchen wir ganz dringend Qualitätsstandards, weil bisher ist es so, dass jedes Jugendamt so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und das ist nichts, was wir als Gesellschaft, denke ich, wollen können. Und gleichzeitig merkt man auch, dieses eigene Süppchen kochen ist so ein riesiges Problem, weil dadurch natürlich Ressourcen gebunden werden. Jugendämter haben sowieso schon viel zu wenig Ressourcen, sei das bei der IT-Ausstattung oder bei der Personalausstattung, da fahren die meisten Jugendämter einfach am Limit. Und hier braucht man einfach Ressourcen wie Repositorien, wo einfach Jugendämter schon auf bereits bestehende Meldebögen, Qualitätsstandards oder andere Formen von Ressourcen und Tools zurückgreifen können, damit wir nicht einfach 100-mal das Rad neu erfinden.
Also die Kapazitäten, die die Ämter haben, auch besser einsetzen vielleicht zum Teil. Das klingt vielleicht jetzt zynisch als Frage zum Schluss, aber ich kam ja eingangs auch von der Überlastung, die die Ämter so schon haben. Muss man erschreckenderweise sagen, diese Fälle, die im Dunkelfeld liegen, wenn wir die jetzt alle wüssten, würden wir die oben drauf packen und der größte Teil davon würde nicht bearbeitet werden können?
Ja, zumindest sagen uns schon jetzt Jugendämter, dass sie natürlich bei den bestehenden Ressourcen ausgelastet sind. Nichtsdestotrotz ist es die Kernaufgabe von Jugendämtern, ist der Kinderschutz. Damit sind sie staatlich beauftragt. Und wenn alles andere liegen bleibt, dann ist das immer noch das Allerwichtigste, worum sich gekümmert werden muss. Und ja, natürlich, wenn mehr Meldungen kommen, könnte man vermuten, dass mehr liegen bleibt. Aber mehr Meldungen bedeutet natürlich auch, dass ich ein funktionierendes System habe. Und wenn ich ein funktionierendes System habe, kann ich natürlich auch politisch ganz anders Ressourcen mobilisieren, um diese Meldungen dann bearbeiten zu können. Ja, das zeigt ja einfach nur, dass es effizient ist, was wir machen.
Kein Argument gegen die Meldung, ein Argument natürlich für ja, mehr Personal für die Jugendämter. Sebastian Ulrich war das, Autor einer Studie, die Licht ins Dunkel bringen will von Jugendämtern und der Frage, wie Informationen zu diesen Ämtern kommen. Sebastian Ulrich, Universität Aarhus in Dänemark. Dankeschön fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.